Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Flüge werden gestrichen, Grenzen und Inseln dicht gemacht, der Reiseverkehr und zum Teil auch die Produktion heruntergefahren. Die Corona-Pandemie prägt das Land. Für die CO2-Bilanz hat dies auch seine guten Seiten. Heute gibt es aber erstmal einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Umweltbundesamt und Bundesumweltministerin Svenja Schulze haben am Vormittag die Bilanz für 2019 vorgestellt. Gleich mehr dazu. Anschließend schauen wir auf den ungewöhnlich warmen Winter in Russland und dann geht es wieder um Corona. Wir sprechen über Nachbarschaftshilfen und wir berichten, wie es Menschen ergeht, die trotz der schwierigen Lage noch eine Flugreise antreten wollen. Im Verbrauchertipp geht es schließlich um das Auto. Neue Regeln, die in letzter Zeit dazugekommen sind, sind dann das Thema. Auf internationalem Parkett gibt sich Deutschland beim Klima besonders fortschrittlich. Zu Hause war der Ausstoß von Treibhausgasen trotzdem bisher ziemlich hoch. Der hohe Anteil der Kohle an der deutschen Stromproduktion ist der wichtigste Grund dafür. 2018 begann dann aber ein erfreulicher Abwärtstrend und heute Vormittag gab es die Zahlen für 2019. Frage an meine Kollegin Katharina Hamberger in Berlin. Konnte Umweltministerin Svenja Schulze wieder einen deutlichen Rückgang melden?
Ja, der Abwärtstrend, der geht weiter bei den Treibhausemissionen. Insgesamt sind 2019 54 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen worden. Das entspricht einem Minus von 6,3%. So hat es Svenja Schulze heute verkündet und gesagt, das sei eine Entwicklung, die Mut mache.
Es gab seit 1990 nur ein einziges Jahr, in dem mehr CO2 gemindert wurde. Und das war 2009 und damit eben das Jahr, in dem die Wirtschaft um mehr als 5% schrumpfte. 2019 ist die deutsche Wirtschaft gewachsen und trotzdem gingen die Emissionen so deutlich runter. Man kann daher sagen, nie zuvor sind die CO2-Emissionen in normalen wirtschaftlichen Zeiten so stark gesunken.
Ja, so die Umweltministerin heute. Das sei alles im Moment kein Ergebnis des Klimapakets der Bundesregierung. Klar, das ist erst Ende vergangenen Jahres geschnürt worden, sondern hat mit der Klimapolitik der vergangenen Jahre zu tun. Unter anderem mit Maßnahmen wie dem Emissionshandel, weniger Kohle, Strom auch deshalb.
Welche Sektoren haben denn gut abgeschnitten und welche nicht?
Naja, besonders gut der Energiesektor. Da gibt es eine Minderung von 51 Millionen Tonnen, was dann eben der Großteil der CO2-Minderung ausmacht. Die Gründe sind, wie gerade genannt, der Emissionshandel, der Ausbau auch der erneuerbaren Energien. Aber ich glaube, man muss vor allem auf diese beiden Sektoren schauen, die die Sorgenkinder sind, wo es schlecht lief. Wenig überraschend sind das Verkehr- und Gebäudesektor. Der Verkehr macht seit 1990 keine Fortschritte. Im Gebäudesektor sieht es ebenfalls schlecht aus. Da stagniert es in den vergangenen Jahren und man hat sogar zugelegt im vergangenen Jahr 5 Millionen Tonnen CO2 mehr. Das liegt laut Umweltministerin auch daran, dass 2019 ein kälteres Jahr war als 2018. Es wurde mehr geheizt, das Heizöl war günstiger. Dann sagt aber der Präsident des Umweltbundesamtes, es hat noch andere Gründe. Zum einen kommt man mit der Bestandssanierung nicht voran.
Wir haben im Augenblick eine Sanierung im Bestand von 1% der existierenden Gebäude pro Jahr. Wir bräuchten, um unsere Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen, eine Sanierungsquote um die 2%, also eine Verdopplung der Geschwindigkeit.
Also da muss man noch zulegen. Zudem seien die Investitionen in die Dämmung von Gebäuden noch zu niedrig. Beim Verkehr, sagt Messner, gibt es zwei Gründe oder mehrere Gründe. Die Motoren sind zwar effizienter geworden, aber die Autos schwerer. Er spricht von einem SUV-Effekt. Es gibt mehr Autos und mehr gefahrene Kilometer. Also da gibt es zwei Bereiche, in denen es tatsächlich noch sehr viel zu tun gibt.
Deutschland hatte ja zugesagt, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40% unter das Niveau von 1990 zu drücken. Und wir haben bisher immer gesagt, das Ziel wird krachend verfehlt. Es galt als völlig illusorisch. Rückt das jetzt doch noch in Reichweite?
Ja, das war heute auch ein Thema bei dieser Pressekonferenz. Die Umweltministerin hat nochmal betont, dass es eben bislang eine Minderung von 35,7% gibt. Da könnte man jetzt sagen, naja, das ist ja schon mal ein guter Fortschritt in die richtige Richtung. Sie selber sagt, man komme dem Ziel deutlich näher, als viele noch vor kurzem geglaubt haben. Das ist aber jetzt noch auch keine Zusage, dass man dieses Ziel auf jeden Fall erreicht. Herr Messner vom Umweltbundesamt sagt eben, es gibt einen großen Zeitdruck beim Thema Klimawandel. Klimawandel, das ist Krisenschutz und um die Ziele zu erreichen, spricht er vor allem die Sektoren an, die eben die Sorgenkinder sind, die ich gerade genannt habe. Thema Gebäude, Thema Verkehr. Bei letzterem fordert das Umweltbundesamt eine E-Auto-Quote bis 2025. Ein Tempolimit, das würde 2,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen und ein stärkeres stärkeren Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr. Dann hat die Umweltministerin auch nochmal den Ausbau der erneuerbaren Energien genannt. Da möchte man ja 65% erreichen. Das geht dann wohl auch an ihre Ministerkollegen und auch die Kollegen in den Ländern. Was in diesem Jahr noch dazu kommt, ist ein Rückgang der Emissionen wegen der Corona-Krise. Aber hier wurde heute explizit gewarnt, das wäre nur ein Einmaleffekt. Darauf kann man sich dann eben nicht verlassen, sondern die Politik muss jetzt eben entsprechend handeln, dass danach auch die Emissionen weiter zurückgehen, man diese Ziele erreicht.
Katharina Hamberger war das. Der CO2-Ausstoß aus Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Herzlichen Dank nach Berlin. Die Folgen der Erderwärmung zeigen sich besonders da, wo es kalt ist, also etwa in der Arktis und auch in Russland. Dort gibt es bisher auch relativ viele Menschen, die sich über wärmeres Wetter freuen. Wegen eisiger Kälte, bisher unwirtliche Regionen könnten bewohnbar werden, Rohstoffe und Erträge für die Landwirtschaft winken. Doch der jetzt zu Ende gehende Winter sorgt vielleicht für ein Umdenken. Es war so warm, dass es für russische Verhältnisse eigentlich gar keiner war. Tilko Gries berichtet aus Moskau.
Vor wenigen Tagen in St. Petersburg. Ein sonniger Tag am Ufer der Neva, auf der kleinen Insel, die von der goldenen Spitze der Peter-und-Paul-Festung überragt wird. Die Rentnerin Olga sitzt neben ihrer Bekannten gemütlich auf einer Bank. Eine Mütze trägt sie schon nicht mehr, denn die Luft hat sich auf 8 Grad aufgewärmt. Für diese Stadt und diese Jahreszeit sehr warm. Ich finde das gut, dieses gute Wetter und die Sonne. Man kann einfach zu Fuß gehen, wenn auf den Bürgersteigen kein Eis liegt. Das ist ein großes Plus. Der gesamte Winter fiel für fast alle Teile Russlands viel wärmer aus als üblich, bestätigt Raman Vilfand, leitender Meteorologe vom russischen Wetterdienst Gidrometzentra. Das war ein für Russland zweifellos extrem warmer Winter, unglaublich warm. Die durchschnittlichen Temperaturen im ganzen Land lagen 1,3 Grad über dem Rekord des Winters von 2015-16. Das sind 8 Grad mehr als im langjährigen Durchschnitt. Im europäischen Teil Russlands, im Ural, West- und Mittelsibirien, sind es immerhin 6 Grad. Und einen besonderen Rekord meldete er für die russische Hauptstadt Moskau. Zum ersten Mal in der Geschichte meteorologischer Beobachtung fiel die durchschnittliche Temperatur positiv aus. Sie lag bei plus 0,2 Grad. Entsprechend wenig Schnee fiel während der Wintermonate und wenn er fiel, dann blieb er kaum lange liegen. Dabei war der Himmel über der Hauptstadt meist wolkenverhangen. Der diesjährige Winter war auch einer der düstersten und finstersten. Im gesamten Dezember wurden in Moskau 8 Sonnenstunden gezählt, im Januar 11 Sonnenstunden. Im Februar kamen dann deutlich mehr Stunden zusammen, aber wegen des fehlenden Schnees gab es in der Hauptstadt und in vielen Regionen des europäischen Teils Russlands kaum noch den lichtreflektierenden Effekt. Langlauf, sonst in Parks oder außerhalb der Städte beliebtes Winterhobby, fiel für die meisten weg. Einzig der damalige Ministerpräsident Medvedev ließ sich im Dezember rund um eines seiner Anwesen künstlichen Schnee aufschütten, um in die Loipen gehen zu können. Fotos in sozialen Netzwerken haben für viel Spott gesorgt. Insgesamt ist in Russland der Verbrauch von Kohle und Gas zum Heizen, von Salz für den Winterdienst und auch von Alkohol in hochprozentigen Getränken zurückgegangen. Auch im fernen Osten Russlands wurden ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Meteorologe Raman Vilfand nennt als Beispiel die nördlichste Großstadt der Welt, Jakutsk, knapp 5000 Kilometer von Moskau entfernt. Die Temperatur in Jakutsk betrug im Schnitt minus 15 Grad. Die Norm für diese Zeit liegt bei minus 45 Grad, nachts sogar minus 50 Grad. In den Regionen, wo wenig oder kein Schnee das Erdreich bedeckt, erwärmt sich dies bei nun ansteigender Sonneneinstrahlung schneller. Längst reagiert auch die Tier- und Pflanzenwelt. Die Bären im Moskauer Zoo wachten einen Monat früher als üblich aus dem Winterschlaf auf. Im Zoo der Stadt St. Petersburg wurden die Murmeltiere früh aktiv. Botanische Gärten melden ausschlagende Pflanzen. In St. Petersburg, wo Rentnerin Olga auf ihrer Bank an der Neva die Sonne genießt, spielen sich im Fluss selbst, im finnischen Meerbusen und im Lagoda-See Dramen ab. Robben gebären ihren Nachwuchs, aber auf den Gewässern fehlen Eis und Schnee weitgehend. Jelena Andrejewskaja von der Tierschutzorganisation Baltic Seal in St. Petersburg spricht von schlimmen Zuständen. Die Muttertiere müssen ihren Nachwuchs 40 bis 50 Tage lang säugen, aber sie tun das sonst in Schneehöhlen, die die Jungtiere vor Raubtieren schützen, vor Niederschlag, Wind und Temperaturschwankungen. Sie befürchtet, dass von den bis zu 1500 Jungtieren, die in der Gegend zur Welt kommen, 2/3 sterben. Baltic Seal versucht, Mutter und Jungtiere zu versorgen. Die Helfer, es sind nur 2 Hauptamtliche plus einige Freiwillige, arbeiten praktisch rund um die Uhr. Mehr schaffen sie nicht.
Der Winter in Russland war eigentlich gar keiner. Tilko Gries berichtete darüber. Leer gekaufte Supermärkte an vielen Orten. Menschen decken sich mit Lebensmitteln ein, um eine befürchtete Verknappung oder auch die mögliche Zeit der Quarantäne zu überstehen. In Zeiten der Corona-Krise rücken die Menschen zusammen und viel ist gewonnen, wo es eine gute Nachbarschaft gibt, die zu Hilfe kommen kann, wenn man selbst das Haus nicht mehr verlassen sollte oder darf. In Baden-Württemberg gibt es hierfür ein organisiertes Netzwerk, das Netzwerk Nachbarschaftshilfe in Freiburg, und in dessen Geschäftsstelle arbeitet Jessica Knall. Guten Tag, Frau Knall.
Guten Tag.
Ja, zunächst einmal, was für Netzwerke koordinieren Sie? Was machen die?
Ja, wir koordinieren in Baden-Württemberg 80 bis 110 Nachbarschaftshilfevereine, die sich generell darum kümmern, im ländlichen Raum, jetzt ist das bei uns der Schwerpunkt, Älteren oder Kranken oder auch Familien, die Kinderbetreuung brauchen oder sowas, zu helfen, Mittagsbetreuung oder sowas. Und die bauen wir auf und unterstützen auch die laufenden Vereine und sind quasi wie eine Art Fachverband dafür.
In Zeiten von Corona, wie machen sich solche Netze nützlich?
Naja, es ist so, in diesen Orten, wo es schon so einen Nachbarschaftshilfeverein gibt, haben die Menschen jetzt einen Zugang zu einer organisierten Struktur, wo sie sich melden können. Also wenn sie dort jetzt wohnen, können sie dort anrufen und sagen, ich brauche Hilfe für das und das, und dann organisiert dieser Verein diese Hilfe. Die haben in der Regel einen festen Mitarbeiterstamm oder einen Stamm von ehrenamtlich bürgerschaftlich Engagierten. Wir erfahren das jetzt auch, dass aufgrund dieser Aufrufe auch neue ehrenamtlich willige Menschen sich dort melden und können dann diese Hilfseinsätze vermitteln.
Was gibt es denn vor allem für eine Nachfrage? Was wollen die Leute in diesen Tagen?
Ja, also von den Menschen selber kommt der ganz klare Wunsch, also die Besuche natürlich bei den Kranken und bei den Älteren aufs Nötigste zu reduzieren, aber dort halt vor allem die Versorgung sicherzustellen, also Einkäufe, Apothekengänge und solche Sachen, genau.
Ja. Wie schützen sich denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Menschen?
Also wir haben unsere Mitarbeiter und also oder die Vereine selber haben wir angewiesen oder aufgefordert, dass sie doch die Hygiene-Infoblätter vom Robert-Koch-Institut oder auch bei der Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege gibt es welche, den Helfenden austeilen, dass sie sich eingehend informieren über die Hygienemaßnahmen und die einhalten natürlich. Das heißt, das sind die ganz standardmäßigen Sachen, die da angewiesen werden. Also das Desinfizieren der Hände, Desinfizieren von Türklinken, Abstand halten, kein Körperkontakt und solche Sachen. Außerdem sind natürlich jetzt Gruppenveranstaltungen erstmal abgesagt worden, aber die Einzelkontakte, die wollen wir, wenn es eben um diese genötigen Sachen geht, nicht einstellen. Also da, wenn da keine Symptome bei der Helferin oder bei dem Klienten vorliegen, dass da wirklich dieser Einzelkontakt weiter stattfindet.
Solche Netzwerke gibt es ja nicht überall. Wie kann ich denn jetzt helfen als hilfswilliger Nachbar zum Beispiel, wenn ich helfen möchte?
Ja, also Sie können natürlich einmal schauen, gibt es bei Ihnen im Ort irgendeine Nachbarschaftshilfe, einen Nachbarschaftshilfeverein oder so, dann wäre es natürlich das Sinnvollste, sich dort zu melden, weil die dann schon Erfahrung haben in der Vermittlung. Wenn nicht, haben Sie natürlich die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, zu schauen in Ihrem eigenen Umfeld, wer könnte vielleicht Hilfe gebrauchen, aktiv die Leute ansprechen, weil die oft auch sich selber nicht immer trauen. Vielleicht auch Flyer aushängen im Supermarkt, in der Apotheke, dort, wo die Menschen vielleicht noch hingehen. Vielleicht auch in den Kirchengemeinden. Und dann raten wir auch immer, die Leute anzurufen. Also das ist ja dann auch kein Körperkontakt. Anzurufen, zu fragen, brauchen sie Hilfe oder so. Genau, und damit die sich dann austauschen können und da wirklich Hilfe auch privat quasi sich organisiert werden kann.
Und wenn ich jetzt Hilfe brauche, wie sollte ich da vorgehen?
Da ist es natürlich auch so, Schauen Sie, also da würden wir den Menschen empfehlen, schauen Sie, ob es eine Nachbarschaftshilfe gibt im Ort. Wenn es jetzt keine Nachbarschaftshilfe gibt, dann ruhig, auch wenn man noch raus kann aus der Wohnung, ruhig auch die Leute, die man sieht, ansprechen, fragen, ob sie helfen können. Ja, also nicht scheu sein, sag ich mal. Und dann vielleicht auch in den Kirchen, die haben ja Sozialstationen, die haben ja auch solche Anlaufstellen, anrufen, wenn man Hilfe braucht, ja, dort sich melden. Auch da gibt es ja Möglichkeiten zu vermitteln.
Jessica Knall war das vom Netzwerk Nachbarschaftshilfe aus Freiburg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Zu den größten Verlierern auf den Aktienmärkten in diesen Tagen zählen die Aktien von Fluggesellschaften. Kein Wunder, der Luftverkehr wird in Zeiten von Corona drastisch eingeschränkt. Private Reisen werden abgesagt. Viele Reisende sind froh, überhaupt noch zurückzukommen. Trotzdem gibt es Menschen, die auch in diesen Tagen noch fliegen wollen oder auch müssen. Und die stehen dann vor einigen Problemen. Zum Beispiel am Flughafen Düsseldorf, den Vivien Leue für uns besucht hat.
Düsseldorfer Flughafen am Wochenende. Normalerweise starten und landen hier die Flieger im Minutentakt. Jetzt allerdings ist die große Abflughalle leer, viele Check-in-Schalter verwaist.
Fühlt sich schon komisch an, ja, ja. Wenn man die Leute hier rumlaufen sieht, einige haben einen Mundschutz. Die Urlaubsstimmung ist noch nicht da.
Zumindest im Moment noch.
Dieses Ehepaar wartet auf seinen Abflug nach Madeira.
Das ist die Blumeninsel.
Sie haben sich schon lange auf ihren Urlaub gefreut. Und noch, sagen sie, sei die Insel Corona-frei.
Was uns dann etwas mehr ins knapp 2 Wochen beschäftigt, ist der Rückflug, ob der so stattfinden kann oder ob wir da nicht mehr wegkommen.
Diese Situation ist für Alif Tokmak schon eingetreten. Sie steht vor dem Schalter eines türkischen Reisebüros und wirkt ratlos.
Ich wollte meine Mutter von Türkei nach Deutschland bringen lassen.
Denn die Türkei hat kurz zuvor entschieden, die Grenzen dicht zu machen. Nur noch bis Mitte der Woche sind Ausreisen möglich. Der Rückflug von Alif Tokmaks Mutter war für das Wochenende danach geplant.
Jetzt versuche ich, den Ticket jetzt ein bisschen vorzuziehen, aber bis jetzt ohne Erfolg.
Neben ihr steht eine kleine Reisegruppe.
Ich bin für eine Dienstreise hier und kann jetzt nicht mehr zurück in die Türkei reisen. Und ich habe noch 2 Gäste hier, die nur noch ein Visum bis Montag haben.
Ein Mitarbeiter des Reisebüros tippt, telefoniert und versucht gleichzeitig die Lage zu erklären.
Von hier gibt es keinen Flug mehr dahin. Ja, ist alles abgesperrt. Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, alles zu.
Vielleicht über Dubai, sagt er dann und tippt wieder.
Wenigstens haben wir Bekannte hier, bei denen wir unterkommen können. Aber andere müssen zudem jetzt auch noch Hotel bezahlen. Für jemanden, der türkische Lire verdient, ist der Euro ganz schön enorm.
Nach Dubai fliegt gleich das Ehepaar Trapschu.
Eine Woche mit bisschen Angst natürlich. Ich wollte gerne stornieren, aber da ist nichts.
Dennoch sind dort die Grenzen offen und es gibt auch keine Reisewarnung. Den Urlaub zu stornieren hätte das Ehepaar viel Geld gekostet. Also machen sie jetzt das Beste draus und fliegen.
Vielleicht ist für uns besser, wir sind schon über 60. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen geschützt da in Dubai.
Janine Hedfeld kennt diese ganzen Sorgen und Probleme. Sie arbeitet am Flughafen in einem Reisebüro.
Ja, das zeichnet sich ja bei uns schon länger ab. Die Leute haben Angst und buchen nicht neu. Und seit 2 Tagen mit den zunehmenden Einreiseverboten eskaliert leider alles.
Unzählige Flüge sind storniert, Reisende sitzen fest. Das Telefon von Janine Hedfeld steht fast nicht mehr still.
Ich hatte schon den isländischen Vulkan, die LTU-Pleite, die Air Berlin-Pleite, jetzt vor kurzem noch leider die Neckermann-Pleite. Aber das ist jetzt noch mal eine andere Dimension.
Die Reisen zu Ostern und im Sommer hat sie schon abgeschrieben. Aber sie ist sicher, dass sich der Flughafen dann auch wieder mit Passagieren füllt. Spätestens im nächsten Jahr.
Wir hoffen natürlich schon, bis Ende des Jahres wird es schwierig, das denke ich schon, aber dass vielleicht dann die Leute auch wieder reisen.
Gut.
Ein Beitrag von Vivien Leue. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Die Landesregierung von Baden-Württemberg will den Betrieb an allen Flughäfen in dem Bundesland wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen in Stuttgart. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne. Der Beschluss soll demnach im Laufe der Woche in Kraft treten.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wer den Führerschein in der Tasche hat, weiß erst mal genug. So funktioniert es in der Praxis. Einmal bestanden, darf man sein Leben lang fahren, solange die Fahrerlaubnis nicht wegen eines schweren Verstoßes eingezogen wird. Doch im Laufe der Zeit ändern sich die Regeln und die Ausrede, zu meiner Fahrschulzeit galt das noch nicht, schützt nicht vor Strafe. Einige wichtige Neuregelungen für das Verhalten im Verkehr, jetzt im Verbrauchertipp von Philipp Rayon.
Der Erste-Hilfe-Kasten gehört in jedes Auto. Und auch wenn er hoffentlich nie genutzt wird, eine regelmäßige Kontrolle lohnt. Dirk Krüger vom ADAC in Dortmund.
Wichtig ist nur, dass der noch gültig ist. Auf jedem Kasten ist ein Ablaufdatum verzeichnet und das darf auch auf keinen Fall überschritten werden. Dann muss der Kasten ersetzt werden.
Während der Kasten auch im Kofferraum verstaut sein kann, sollte eine Warnweste immer griffbereit in Fahrernähe liegen. Sie ist seit einigen Jahren auch in Deutschland Pflicht. Ersthelfer an einem Unfallort sollten sie immer tragen, rät der ADAC. Was Ersthelfer im Notfall machen müssen, lernen Autofahrer im entsprechenden Kurs. Viele frischen das Gelernte danach aber für Jahrzehnte nicht mehr auf. Dirk Krüger vom ADAC.
Es ist auf jeden Fall ratsam, einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal zu wiederholen. Es ist genauso, dass ich eben nach einigen Jahren und erst recht nach Jahrzehnten mit Sicherheit vergessen habe, was dort in dem Kurs damals gelehrt wurde. Es gibt aber keine Vorschrift, nach der ich einen solchen Kurs auffrischen muss.
Bei einem Unfall kann der Notruf über das Handy Leben retten. Ansonsten hat das Mobiltelefon am Steuer aber eigentlich nichts verloren. Seit einer Gesetzesänderung vor wenigen Jahren geht das Verbot aber noch viel weiter. Untersagt ist das Benutzen aller elektronischer Geräte, die der Kommunikation, Information oder Organisation dienen. Die Vorschrift verbietet also deutlich mehr. Darunter können auch Navigationsgeräte oder gar Taschenrechner fallen. Damit beschäftigte sich vor kurzem das Oberlandesgericht Hamm. Martin Saal, Vorsitzender Richter am OLG Hamm.
Niemand würde ernsthaft darüber diskutieren, wenn die Funktion eines Smartphones, also die Nutzung als Taschenrechner, erfolgen würde. Warum sollte für einen Taschenrechner dann etwas anderes gelten?
Einen Taschenrechner haben andere Gerichte aber auch schon durchgehen lassen. Nicht verboten ist nach Ansicht des OLG Hamm hingegen die Nutzung von Ladegeräten. Martin Saal zum Urteil des Gerichts.
Dass weder ein Ladekabel noch eine Powerbank als solche unter den Tatbestand zu fassen sind, weil sie als solche weder der Kommunikation, Information, Organisation dienen. Beides dient lediglich dazu, ein anderes elektronisches Gerät wieder aufzuladen.
Der Autofahrer hatte die Powerbank im beurteilten Fall mit dem Handy verbinden wollen. Auch die in der Fahrschule gepaukte Theorie ist schnell nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Autofahrer müssen sich daher regelmäßig informieren. Unkenntnis schützt nicht vor Bußgeldern oder Führerscheinentzug. Das gilt auch für neue Verkehrsschilder. Bald gibt es wieder einige neue, wie etwa ein Fahrradüberholverbot. Doch auch ältere Schilder sind vielen Autofahrern noch unbekannt, meint ADAC-Fachmann Dirk Krüger. Zum Beispiel das blaue Schild mit einem weißen Fahrrad.
Das ist eine Fahrradstraße, in die ich zunächst mal nur mit Fahrrädern reinfahren darf. Es gibt aber inzwischen eben viele, wo dann die Anlieger noch zusätzlich einfahren dürfen. Es gibt aber ein paar Regeln, die ich dann, wenn ich mit dem Auto reinfahren darf, berücksichtigen muss.
Zum Beispiel gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Von Autofahrern auch häufig missachtet, der grüne Pfeil auf schwarzem Grund. Er ist neben roten Ampeln angebracht. Dort dürfen Rechtsabbieger nach einem kurzen Halten an der Sichtlinie abbiegen, und zwar auch bei Rot.
Mit dem Verbrauchertipp von Philipp Rayon geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es mit den Informationen am Mittag weiter. Christine Heuer ist gleich am Mikrofon und über die Grenzschließungen wegen Corona spricht sie mit dem Bundestagsabgeordneten Armin Schuster von der CDU.